Willkommen zu einer neuen Folge des MDL-Podcasts Macher, Denker, Lenker. Mein Name ist Maurice Gund. Heute geht es um ein Thema, das jeden Unternehmer, Manager und Speaker betrifft. Wie du deine Stimme und dein Auftreten so trainierst, dass du in jeder Situation überzeugst. Mein Gast ist Wiebke Huus, eine Frau, die mit einer beeindruckenden Karriere von der Opern- und Konzertsängerin zur internationalen Stimm- und Präsenzexpertin wurde. Sie hat mit ihrer Resonanzmethode ein einzigartiges System entwickelt, das Menschen hilft, ihre Stimme und Wirkung zu perfektionieren. Egal ob auf der Bühne, im Meeting oder im Bewerbungsgespräch. Sie weiß aus erster Hand, souveränes Auftreten ist ein Talent, ist kein Talent, sondern ein Handwerk. Und das Beste daran, jeder kann es lernen. Wiebke, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns, wie du von der Bühne bzw. auch vom Journalismus, vom Radio in die Businesswelt gekommen bist.
Ja, also schön, dass ich heute bei dir sein kann, lieber Maurice. Es ist toll, dass ihr heute das Thema Stimme und Auftreten habt. Denn viele denken immer, na ja, das kann man halt. Der eine kann es halt und der andere kann es nicht. Und ich sage immer, es kann jeder und alles, was er dazu braucht, trägt er schon mit sich rum. Und meistens ist es nur nicht ausgebildet genug und deswegen gehen dann manche Dinge nicht so toll über die Bühne, wie man sich das gedacht hat, weil halt, ich sag mal, Stimme, Körper und eben auch Mindset in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, halt zusammenkommen müssen. Und wenn der eine dann, ich sag mal, den anderen konterkariert, dann wird halt das Tolle, was ich mir im Kopf ausgedacht habe, nicht mehr so unbedingt toll. Wie bin ich da selber da hingekommen? Ich habe im ersten Leben, sage ich immer, bin ich ausgebildete Hörfunk- und Fernsehjournalistin. Das ist meinen Eltern geschuldet, die gesagt haben, Wiebke, bitte lern was Gescheites. Ja? Und damals war Journalismus noch was Gescheites, heute würden das einige bezweifeln. Also auf jeden Fall habe ich gesagt, okay, ich mache dieses Studium, ich habe tatsächlich ein Studium dann damit gemacht und war dann auch, ich glaube 17, 18 bin immer im Radio irgendwie oder auch Fernsehen unterwegs. Und stand aber irgendwann dann beim NDR, das weiß ich heute noch, in Heide-Holstein am Arsch der Welt, am Deich und dachte, also wenn du jetzt stirbst, bist du sowas von kreuzunglücklich, das geht gar nicht. Und dann habe ich mir sozusagen meinen Traum erfüllt, dass ich Sängerin geworden bin. Ich wollte ja eigentlich Musical-Sängerin werden, aber es wurde dann halt Opern- und Konzertsängerin. Und ich habe aber beide Berufe immer weitergemacht. Also ich sag mal, ich war entweder die singende Journalistin oder der journalistische Opernsänger, wie auch immer. Das haben viele nicht zusammengebracht immer, aber es war egal. Ich bin halt so eine Mischung. Und irgendwann kam es dann dazu, dass mich immer mehr Businessleute gefragt haben, gesagt haben, sag mal, wie kriegst denn du das eigentlich hin? Entweder so in 3 Minuten ohne was auf den Punkt zu bringen oder auch 4 Stunden auf einer Opernbühne zu stehen und auf Italienisch, Tschechisch oder sonst irgendwas geil zu performen und das immer. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, dieses Spezialwissen, was du in diesen beiden Berufen hast, nämlich das eine, dass du auf den Punkt exakt und schnell denkst, timest, quatscht und auf der anderen Seite bei dem Opernsänger dieses, ich singe, egal wie es mir geht. Wenn ich eine Premiere habe, kann ich nicht sagen, sorry, ich habe heute meine Tage oder ich habe Zahnschmerzen, es interessiert keine Sau. Ja, die sagen, du singst jetzt die Premiere und du singst die Premiere, fertig. Das heißt, ich muss lernen in diesem Beruf, egal wie, gut zu performen. Und diese beiden Expertisen sind dann in dieses Coaching-Institut geflossen, weil ich einfach gemerkt habe, dass die Business-Leute draußen genau dieses Bulletproof-Performance-Training brauchen. Und so entstand dann sozusagen mein Coaching-Institut.
Ja, deine Karriere hat ja da einen richtig spannenden Verlauf genommen. Wie bist du dann von der Opernwelt ins Coaching-Business gekommen?
Oh, spätestens dann ab Corona gab es eine Vollbremsung. Ich hatte so schöne Konzerte in dem Jahr. Ich habe mich so gefreut. Und dann kommt dieser Mist. Und ich sag mal ehrlich, wäre ich nur Sänger gewesen, ich wäre in die Privatinsolvenz gefallen. Weil es war wirklich von jetzt auf gleich alles weg. Viele Kollegen von mir, die das nur gemacht haben, Die haben wirklich zum Teil Hartz IV dann bezogen, obwohl die vorher und danach wieder super im Business waren. Aber das war so eine Käsezeit. Und ich sag mal, ich wollte immer irgendwann sagen, jetzt hör mal mit dem Journalismus auf, weil ich sag mal, es ist nicht so kreativ. Gerade im Nachrichtenbusiness, in dem ich jetzt sitze, habe ich es häufig mit Meldungen zu tun, wo ich denke, weißt du was, interessiert es in 2 Wochen noch irgendjemand? Eigentlich nicht. Ich sag mal, die Meldungen, die in 2 Generationen noch interessieren, die kann ich an 2 Händen abzählen. Und das ist das, was auf die Dauer, also nicht, wenn man anfängt, aber ich mache das jetzt über 15 Jahre, ne? Irgendwann denkst du echt, ich kenne jetzt jeden scheiß Winkelzug von irgendwelchen Politikern und ach, jetzt ist wieder Säbelrasseln da, aber dann wird es wieder alles zurückgenommen. Es kotzt einen an. Also ehrlich, so ist es, so geht es mir dann. Und ich wollte dann schon oft aufhören und war dann aber, als diese blöde C-Zeit kam, so gottfroh, dass ich diesen Job hatte, weil der lief immer weiter, ne? Nachrichten braucht man immer, auch wenn man manchmal sich vielleicht fragt, was man berichtet, aber egal. Na, und so kam das dann letztlich, dass das irgendwie sich so ein bisschen verschoben hat. Und ich bin immer noch international unterwegs, aber jetzt im Moment mehr konzertmäßig als Oper, weil es ist tatsächlich so, ich sag mal, wir haben dann gedacht, naja, wenn Corona rum ist, dann gibt es wieder neue Jobs. Dann mussten aber erst die alten Verträge erfüllt werden. Das heißt, eigentlich hatten wir 3 Jahre, wo Ebbe war, als wenn du da nicht schon irgendeinen Vertrag hattest. Und irgendwie danach habe ich dann auch gedacht, hey, will ich mir das alles nochmal antun? Dieses, ich sag mal, Märkchen ziehen, damit man singen darf. Und ich sag mal, wenn man so und so viele Jahre Erfahrung dann hat und weiß, okay, rechts und links kann die Bühne zusammenbrechen und ich singe immer noch. Ja, also da kann passieren, was will. Und dann wird man immer wieder auch in Vorsingen. Es ist nicht mehr so schlimm wie früher, aber wird man häufig in Vorsingen so behandelt, als wäre man, müsste man ein Märkchen ziehen und froh sein, dass man singen darf. Da denke ich immer, sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich bin ein wandelnder 500.000 € oder 1 Million € Schein, ja, weil ich so viel Geld in diese Ausbildung gesteckt habe. Das versteht immer keiner. Wir haben eine 6-jährige Ausbildung, bis wir überhaupt Opernsänger sind oder noch länger. Und davor die ganzen Jahre Klavierunterricht, singen, tanzen. Also wenn man das alles zusammenzählt, dann sage ich immer, Leute, vor euch steht 1 Million. Und dann sagen alle immer, what? Ich sage, ja, was denkst du? Natürlich, es sieht leicht aus, wenn ich über die Bühne renne und irgendwelche Arien schmetter und noch dabei Wäsche aufhänge und was weiß ich was. Dann sage ich aber, Leute, macht euch mal klar, dass für jede Partie, die ich so präsentiere, hunderte Stunden oder manchmal auch, na, also hunderte Stunden Arbeit reingehen und nicht gerechnet die 1.000 und 2.000 und 3.000, die es gebraucht hat, um dahin zu kommen. Das wäre genauso, wie wenn du jetzt zu einem Olympiasportler sagst, ach, weißt du was, bring doch bitte 250 € mit, damit du bei Olympia starten darfst. Denke ich immer so, oder wie wenn du zum Bäcker gehst und sagst, bezahl mich bitte, dass ich dein Brötchen kaufe. Und das ist das, wo ich mittlerweile sage, Leute, ehrlich, das verträgt sich nicht mit meinem Selbstwertgefühl. Und deswegen mache ich jetzt sozusagen ein Stück weit mein eigenes Ding und sage, ich bin Speaker, aber ich singe dabei auch, einfach damit die Leute das Erlebnis haben, was Stimme kann. Also ich sage immer, wenn ich das Maul aufmache und singe, sagen die Leute, okay, die hat Ahnung vom Singen und von Stimme. Klar, ich habe es ja jahrelang gemacht und aber dieses Erlebnis eben mitzugeben, ich glaube, das ist heute sehr, sehr wichtig, dass Menschen einfach spüren, was sie auch für ein geiles Potenzial selber rumtragen. Die denken dann immer, na ja, so wie die Wiebke kann ich das nicht. Da sage ich immer, also gut, zum Singen brauchst du vielleicht ein paar tausend Stunden, aber dann kannst du das auch. Aber dieses tolle Sprechen, das tolle Präsentieren, das ist alles lernbar. Das ist Handwerk. Und man muss dann halt das Handwerk so lange trainieren, bis man Meister ist.
Absolut. Was hat dich damals dran gereizt, nicht nur selbst auf der Bühne zu stehen, sondern, wie du es auch gerade sagst, anderen zu helfen, ihrer Stimme die Präsenz zu verleihen und sie zu verbessern?
Ich sage immer, der schönste Moment bei mir im Coaching ist, wenn die Menschen in ihre ureigene Mitte kommen, das heißt, wenn die Stimme sich mit der Körperlichkeit verbindet. Das ist immer der Moment, wo zwei Reaktionen passieren bei den Menschen, die ich begleite. Entweder sind sie so, boah, das bin nicht ich, weil das so gigantisch groß ist und man kommt auf einmal in seine eigene Kraft und denkt so, boah, das geht gar nicht, das kann nicht ich sein, ja, weil das so groß ist. Oder das andere ist bei Menschen, die viel Trauriges erfahren haben oder die auch viel, ich sag mal, im Leben runtergebürstet wurden. Da ist immer, wenn dieser Moment kommt, dann häufig so, dass sie sagen, jetzt könnte ich gerade schreien. Ja, weil da so viel Traurigkeit und so viel, sei jetzt ruhig, ne, keiner hört dir zu oder was auch immer das alles für Verletzungen waren, dann hochkommen. Und ich sage dann immer so, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn es dir danach ist, geh jetzt 10 Minuten irgendwo hin, schrei in den Kissen, geh und dann kommst du wieder, weil jetzt räumen wir gerade den Pool auf. Und das ist das, was ich mit am meisten mag, diese Ermächtigung von anderen Menschen in ihre Größe und das zu begleiten und das dann zu sehen und zu sagen, geil, ja. Oder ich hatte einen Kunden, der hat bei mir ein, zwei Kurse schon gemacht und hat dann gesagt, Mensch, ich möchte so ein monatliches Mentoring haben. Und das heißt, wir treffen uns einmal im Monat und sprechen dann einfach die Sachen, die aktuell anstehen, Mitarbeitergespräche, Verhandlungen, was auch immer durch. Und er kam einmal sehr zerknirscht in mein Coaching, da habe ich gesagt, was ist los? Und da sagte der, weißt du, jetzt verhandeln wir seit einem Jahr an diesem Scheißvertrag rum. Und jetzt haben die auf den letzten Meter, wir sind kurz vorm Abschluss, haben die noch so einen Hardcore-amerikanischen Anwalt da reingebracht. Wir hatten gerade Meeting und der hat mich keines Blicks gewürdigt. Dann habe ich gesagt, der hat nur nicht verstanden, dass du das letzte Wort hast. Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Und dann haben wir daran gearbeitet und ich mache dann immer gerne so drei Schritte. Das heißt, erster Schritt ist, du, jetzt sollten wir mal langsam zu einem Punkt kommen. Das ist also noch der, ich sage immer der Buddy. Der zweite Step ist dann, jetzt haben wir schon lange geredet, jetzt sollten wir echt auf den Punkt kommen, also schon etwas schärfer. Und der dritte ist, hey, jetzt reicht's. A, B, fertig. Und gerade bei Nummer drei hatte er so Schwierigkeiten, weil er immer nett sein wollte. Dann habe ich gesagt, das hat mit nett oder nicht nett nichts zu tun. Es ist die Art, wie du die Stimme setzt, wie du den Fokus setzt, wie der Körper ist. Und der andere muss einfach merken, es geht nichts mehr. Und da haben wir endlos dran gepaukt. Da war er in Amerika, sagt, na, es war okay, aber irgendwie, wir sind immer noch nicht zum Punkt gekommen. 3 Wochen später kriege ich eine WhatsApp und da heißt er, ich habe Nein gesagt und ich habe mich gut gefühlt. Und ich so, yes. Und dann haben sie geschnurrt wie die Kätzchen, weil sie das von ihm überhaupt nicht gewohnt waren, dass er wirklich so durchgreift. Und mittlerweile hat er es raus und er muss gar nicht böse sein. Er setzt nur die Stimme ganz gezielt, den Körper ganz gezielt ein. Und dann denken alle so, oh, Scheibenhonig, jetzt gibt es gleich Donnerwetter. Und es gibt keins, weil es einfach nur richtig gesetzt ist. Und
Die
das ist
Präsenz
geil.
und die Stimme dann eingesetzt.
Genau.
Warum ist eine kraftvolle und klare Stimme für Unternehmer, Manager und Speaker so wichtig?
Ganz einfach. Stimme zahlt immer ins Unterbewusstsein des Gegenübers ein. Wenn ich eine stabile, feste, klangvolle Stimme habe, heißt es im Unterbewusstsein, der Mensch ist souverän, der ist locker, er hat eine gewisse Expertise, vielleicht auch sogar eine gewisse Selbstverständlichkeit in der Art, wie er redet. Das gibt mir als Gegenüber das Gefühl, ah, der ist sattelfest, ist ein Profi, da kann ich mich drauf verlassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mal, ich nehme Frau Giffey, ja, das ist so mein Lieblingsbeispiel, die immer so auf kleinen Mädchen süß Blondie Blondie macht, beiß mich nicht. Und dann ist da eine gestandene Frau, die ich weiß nicht, wie viele Kinder geboren hat, und man sagt, das passt doch überhaupt nicht. Ja, also der Körper, das Auftreten und dann diese Säuselstimme wie eine 16-Jährige, das passt nicht. Und dann wundern sich gerade auch Frauen oft, warum sie nicht ernst genommen werden. Ganz einfach, weil einfach eine Diskrepanz da ist. Ich sehe eine gestandene Frau. Es wäre was anderes, wenn das jetzt ein 20-jähriges Mädel wäre. Da würde man sagen, naja, okay, ne, die ist 20, noch ein bisschen unsicher. Aber die Frauen wollen was darstellen, sie wollen Führungspositionen haben. Dann gehört auch dazu, dass sie eine Stimme haben, die im Körper sitzt. Und auch, das ist das Nächste, was häufig dann so bei Machtspielen Mann-Frau immer das Problem ist. Sie nehmen sich keinen Raum. Ja, und dadurch werden sie dann häufig von den männlichen Kollegen ein bisschen platt gemacht, weil die sich keinen Kopf machen und die sind halt, ich sage jetzt mal, oft Ochsenfrösche, quak, 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 ja, nehmen sich den Raum und die Frau ist dann ein bisschen zurückhaltender, demütiger und dann nimmt man ihr das Wort aus dem Mund und die ärgert sich nachher und sagt, warum passiert mir das ständig? Das hat was mit Präsenz zu tun und mit dem Raum, den ich meiner Person und Persönlichkeit gebe.
Du sagst ja, dass souveränes Auftreten trainierbar ist. Wie lange dauert es denn, bis wirklich spürbare Fortschritte auch dann zu erkennen sind?
Also meine Erfahrung ist, dass egal wo jemand jetzt startet, ne, also ich sage jetzt mal so, ich mache mal Durchschnitt. Im ersten Monat brauchen sie meistens die Zeit, um diese Körperstimme und so zusammenzukriegen, weil ich da auch echt drauf rumreite, weil das ist das Fundament. Wenn das Fundament sitzt, dann können die alles damit machen. Dann haben die schon 80 bis 85% von einer guten Wirkung. Und der Rest ist nachher Wording, Rhetorik, alles, was dann sozusagen NLP, ne, was auch immer dann oben drauf kommt. Aber das ist eigentlich Spitze vom Eisberg. Wenn Stimme und Körper zusammenlaufen und nicht irgendwelche lustigen Dinge parallel passieren, wenn ich irgendwas denke, dann wird's super. So. Und das ist der erste Monat. Und dann im zweiten Monat gucken wir dann mehr drauf, wie ist der Ausdruck? Also sprich auch, stimmt das Wording? Viele Leute benutzen ein Wording. Ja, also zum Beispiel, ich hatte einen Immobilienmakler und ich mache immer dann so ein kleines Vorstellen, dass sie sich vorstellen müssen und dass das gleich wirkt. Also das ist nicht so, hallo, mein Name ist Wiebke Hus und ich bin Opern- und Konzertsängerin, da will ja keiner zuhören, die schlafen ja alle ein, sondern das, hallo, mein Name ist Wiebke Hus, sodass die Leute gleich sagen, ah, okay, ich höre mal zu. Und bei ihm war das so, ja, mein Name ist so und so und so und so und ich bin Immobilienmakler. Und ich gesagt, boah, das ist aber sexy. Er sagt, boah, ich hasse den Begriff auch. Sag ich, warum sagst du es dann? Ja, weil man es doch so sagt. Dann sag ich, vergiss es. Was ist das, was du an deinem Beruf liebst? Ich liebe es, Menschen in ein neues Zuhause zu bringen. Bingo. Dann ich
Da ist
gesagt, das ist
er,
dein
ja.
Satz. Den Immobilienmakler sollen die sich doch denken. Aber wenn du das erzählst, dann sehe ich mich mit dir schon in einer schönen Wohnung stehen und dann habe ich Bock, mit dir zu reden. Was wollen wir denn haben? Wir wollen, wenn wir reden, lauter Ja-Ketten haben, dass die Leute sagen, oh, ist spannend. Okay, erzähl mal. Ah, was ist denn das? Und ich sage immer so, die Königsklasse ist schon ein Hallo zu haben, was die ganze Person beinhaltet. Also ich kann sagen, hallo. Pff, kurz langweilig. Da ist gar nichts. Na, da sagt man gleich, schnarch. Und wenn ich aber sage, hallo, selbes Wort, warum ist das jetzt anders? Weil ich habe meinen Schalk reingepackt, ein bisschen frech und süffisant. Und das hört man alles schon. Und dadurch ist es dann so, dass die Leute sagen, okay, spannend. Und das ist auch wieder, das zahlt auf das Unterbewusstsein ein, dass der andere sagt, okay, das ist ein interessanter Mensch, da höre ich mal noch ein bisschen zu.
Was sind denn so die typischen Fehler, die Menschen beim Sprechen oder Präsentieren immer wieder machen?
Oh Gott, wo fangen wir an, wo hören wir auf? Also, was ganz oft der Fall ist, ist, dass wir Talking Heads haben. Das heißt, die Menschen stehen zwar mit ihrem ganzen Körper auf der Bühne, aber eigentlich quatschen sie nur vom Kopf oben bis zur oberen Brust. Was dann immer passiert, ist immer, dass es immer wahnsinnig schnelle Leute sind und die sind immer ganz hektisch und überhaupt, ne? Und dann kann man nicht folgen. Das ist unorganisch, weil der Rest des Körpers fehlt. Ich sage immer, du würdest nie eine Gitarre nehmen, das ganze Griffbrett abgreifen und dann spielen. Das klingt einfach scheiße. Ja, das macht so. Und so machen wir das aber ganz oft. Also ich kenne so viele Speaker, die sich im Schnellreden versuchen zu übertrumpfen und sie vergessen, sie kommunizieren mit anderen, für andere. Ich höre doch zu. Ich habe nur eine Chance, es zu verstehen. Und wenn ich dann zu viel zu schnell bin, dann machen die Leute das so ein paar Minuten mit und dann sind sie tot. Und dann fangen sie an zu dameln und so weiter. Ich komme jetzt gerade eh nicht mehr mit, ist zu anstrengend. Na, und das ist zum Beispiel eine Sache, die ganz oft passiert. Dann, dass eben zum Beispiel die Stimme gar nicht richtig benutzt wird. Also wir haben, wenn wir gut erzählen, können Menschen Stunden zuhören. Ich könnte ein Küchenrezept von der Oma erzählen und die würden sagen, hör nicht auf, weil ich höre dir so gern zu. Das heißt, ich muss eigentlich gar nicht viel Show machen, wenn ich geil erzählen kann. Aber zum Beispiel benutzen viele die Güte der Sprache nicht. Wir haben so eine tolle deutsche Sprache, aber die Leute machen nichts draus. Wenn man es richtig macht, zum Beispiel, die meisten sagen Wiese und Wald. Kurz langweilig. Wenn man es richtig macht, werden es Wiese und Wald. Und das Rauschen macht genau schon das Bild im Kopf. Das kapieren viele nicht, dass sie sagen, die nehmen sich das weg. Warum lieben Menschen im Ausland unsere Prosa so? Weil wir eine geile Sprache haben, wenn man es richtig macht. Und da ist dann schon, oh, da höre ich schon den Wind in der Wiese und den Wind in den Blättern und so. Ja, das kann man richtig geil machen. Oder auch, mein Lieblingsbeispiel ist immer für Schnellredner, ne? Also so dieses, ich gehe über die Hörer weg. Wir hören jetzt einen Vortrag zur Klärschlammvererdungsanlage nach DIN-Form 14.9. Jetzt werden alle schon, Klär, bitte was? Und so. Und mit der DIN-Form sind sie weg. So, das passiert aber ganz oft in so fachlichen und technischen Vorträgen. Wenn man es dann richtig machen würde, würde man dieses schreckliche Wort erstens gut sprechen und zweitens etwas langsamer sprechen, damit der Hörer es überhaupt mitkriegen kann. Also, wir reden heute über eine Klärschlamm-Vererdungsanlage nach DIN-Form 15.9. Jetzt weißt du immer noch nicht, was das ist, aber du weißt, es geht um Dreck und es geht um irgendeine Anlage. Das hast du dir jetzt merken können. So, und den Rest kannst du dann erklären. Oder auch, was auch ganz oft falsch gemacht wird, ist, dass man in der Sprache das Wichtige nicht raushebt. Also, was weiß ich, wie, ich hatte eine Managerin bei Siemens und die hat gesagt, ich bin die Siemens Senior so und so Managerin. Und ich so, aha, was machst du? Ja, wir organisieren alles. Also wir führen letztlich das aus, was das Business, wohin das Business geht. Ich sag, und das verkaufst du mir, als wärst du eine Putzfrau? Geht's noch? Ich bin Senior Managerin. Was ist der Unterschied? Ich packe einen Wert drunter. Und das machen viele auch nicht. Die schmeißen ihre Golden Nuggets wie Perlen vor die Säue. Ja, und machen nichts draus. Und das heißt, ich kriege keine Wertigkeit. Ich sage immer, das ist so, wie wenn ich sage, ich habe hier einen Goldbarren. Ne? Da sagst du so, ja, so what? Wenn ich aber sage, ich habe einen Goldbarren. Es ist dasselbe Wording, aber es hat eine ganz andere Bedeutung. Und das ist was. Und dann natürlich so körperlich, viele machen so dieses Dauerpacen, also auf der Bühne ständig auf und ablaufen. Da wird man, finde ich, oft seekrank. Also wenn niemand mal stehen bleibt, dass er mal einfach selber zur Ruhe kommt. Ich meine, es gibt wenige, wo es wirklich so dazugehört, dass sie sinnieren und laufen dabei. Aber viele machen es einfach, weil sie nichts Besseres mit sich anzufangen wissen. Da denke ich dann immer, oh, Leute, echt. Oder eben auch, was auch so häufig dann, finde ich, auch in Präsentationen langweilig ist, dass immer das Langweilige erzählt wird. Da sage ich immer als Journalist, okay, was ist das Spannende? Ja, ich hatte irgendeine Medizintechnikerin, die dann sagte, ja, wir haben eine Studie in China mit so und so viel Probanden. Ich so, in den ersten 2 Sekunden bin ich weg. Da sage ich, was wäre der Knaller? Warum habt ihr diese Studie gemacht? Wenn was rausgekommen wäre, wann ist das eine Sensation? Da sagt sie, ja, wenn das Vakzin da und da funktioniert, dann wäre das das erste Vakzin, was überhaupt für Chinesen funktioniert. Das ist dein Einstieg. Vor allem, wenn du es dann noch präsentierst vor den Geldgebern oder so, die haben doch keinen Schimmer.
Du hast ja deine eigene Methode entwickelt, die Hues-Resonanzmethode. Verrat uns doch mal noch, was dahinter steckt und was die so effektiv macht.
Die Hues-Resonanzmethode bringt, ich sag mal, Best-of Körpertraining, Stimmtraining, Präsentationstraining, Atemtechniken einfach zusammen. Ich habe aus meiner Praxis die Methoden genommen, die wirklich am schnellsten beim anderen Erfolg haben. Dass man da nicht eine Wissenschaft draus macht, weil keiner hat Zeit. Ne? Alle sind im Beruf, alle wollen das möglichst schnell anwenden und deswegen diese Methode ist ganzheitlich und macht nur das, was wir wirklich brauchen und auch zum Teil Übungen, die Wenn du die machst, du kannst zwei oder drei Übungen machen, dann bist du schon eingesprochen, fertig, eingestimmt, alles. Und wenn du die machst, dann bist du in 3 Minuten oder manchmal 1,30 fertig und sagst, okay, ich weiß, ich kann auf die Bühne gehen, passt.
Welche drei Dinge kann jeder sofort tun, um seine Stimme und Präsenz zu verbessern?
Also erstmal wichtig, mit seinem Körper Frieden schließen und wirklich gucken, dass Verspannungen so gut es geht rausgehen. Eine der Hauptverspannungsquellen ist der Kiefer. Das heißt, bitte Kiefer einmal locker hängen lassen. Und das fühlt sich in dem Moment so saublöd an, weil wir das überhaupt nicht mehr gewohnt sind, dass da Lockerheit drin ist. Ja, es fühlt sich so an, als wäre man von einer Sekunde auf die andere saublöd geworden. Aber am Kiefergelenk hängt die Offenheit unseres Stimmklangs dran. Und wenn das Kiefer fest ist, dann kennen wir das auch von der Annalena Baerbock in der Kanzlerkandidaturzeit. Na, dann klingt das wie eine blöde Kuh. Dabei ist es eine Verspannung und sonst nichts. Also das ist schon mal eines, was man machen kann. Auch wichtig, sich Zeit nehmen, auch für eine gute Atmung. Eine Atmung ist nicht, ja, das ist häufig so dieses, oh Gott, ich muss das jetzt auch noch atmen, so ein Käse, sondern es ist wirklich eine tiefe Atmung Richtung Flanke, aber schnell. Ich sage immer, wie so ein Kolibri, man muss wie ganz schnell ein oder ein Haubentaucher ganz schnell eintauchen, Fisch holen und wieder raus. Das muss man ein bisschen üben. Und das Nächste, was man wirklich machen kann, sich mal bewusst machen, dass der Körper eine Grundentspannung hat. Also sprich, wenn ich auf der Bühne stehe und merke, ich habe auf einmal spastische Pfoten, ja, oder irgendwie alles ist fest, dass ich erstmal das wieder durchlockere, weil der Körper muss alles umsetzen, was ich denke. So, und dass ich versuche, so entspannt und gespannt gleichzeitig wie möglich bereit zu sein.
Jetzt hast du ja gerade schon von der Kieferübung erzählt. Gibt es denn eine Art tägliches Mini-Training, das jeder in den Alltag integrieren kann?
Ja, kann man machen. Ich sage immer, die schnellste Art, die Stimme in den Körper zu bekommen, ist Kiefer locker hängen lassen, Gefühl, dass der Hals und die Kehle einfach alles auf ist. Es ist wie so ein Trichter, es darf oben alles rein. Und unten in der unteren Beckenbodenmuskulatur, für die meisten nicht verständlich, deswegen sage ich immer Pipi-Muskulatur, wie beim Hampelmann unten am Nüppel ziehen. Aha, ehe, ihi. Oho, uhu. Erstens kriegt man dann einen geilen Sound. Zweitens ist die Stimme im Körper. Und dann kann man aus dieser Übung, ich sag mal, ins räumliche Sprechen gehen und kann dann tatsächlich Dolby Surround machen, wenn man möchte.
Wenn du jetzt schon mit einigen deiner Kunden gearbeitet hast, hast du eine Erfolgsgeschichte, die du uns noch teilen möchtest, wo du sagst, da habe ich die größte Veränderung, geschaffen durch das Coaching?
Vielleicht eine Geschichte, die bisher mein mit härtester Fall war. Eine Kollegin, Speaker-Kollegin, die eine Profi-Pokerspielerin war und auch po Poker im Business gemacht hat. Und sie kam zu mir und sagte: Wiebke, wenn ich die Workshops mache, alles geil. Aber ich kriege es nicht hin, einen Impulsvortrag zu machen, der kickt. Es kommt nicht an. Und wir haben wirklich 2 Tage geackert und alles probiert und es funktionierte nichts, gar nichts. Und dann habe ich gesagt, okay, vergiss es, es funktioniert für dich alles nicht. Was machst du, wenn du zum Pokerspiel gehst? Du sagst, oh, ich habe mein Käppi hier unten und dann gehe ich erstmal rein, checke die Lage und dann geht die Mütze hoch und dann wird Poker gespielt. Dann sage ich so, und das machst du jetzt auch. Sagst, das kann ich doch nicht machen. Sag ich, mach mal. Dann hatte sie die Mütze unten und das hat ihr geholfen, weil sie Angst vor dem Publikum hatte. Und ich gesagt, so, und jetzt musst du mich nur in deinen Kopf gucken lassen. Verbalisiere das, was du jetzt denkst. Der ist zu emotional. Ah, der ist gefährlich, weil. Und vielleicht noch einen dritten. Und dann geht die Mütze hoch und sie war mitten im Thema. Die Leute waren begeistert, weil sie eben sofort reingegangen sind. Und sie, ich habe sie jetzt, sie war vor 3, 4 Jahren da. Dann habe ich sie jetzt vor kurzem nochmal gesprochen, weil sie eine Business-Veränderung hat und mich das interessiert hat. Und dann sagte sie, weißt du, Wiebke, das war das nachhaltigste Training, was ich je hatte, wenn ich jetzt alle anderen vergleiche. Davon zehre ich heute noch. Auch, dass du gesagt hast, dass ich Fehler machen darf, denn das hatte mir in den 40 Jahren davor keiner erlaubt. Und Fehler sind nötig, damit ich lernen kann.
Auf jeden Fall. Wenn jemand Speaker werden möchte, das Ganze verändern möchte, was sind zum einen die ersten Schritte, um eine Bühnenpräsenz aufzubauen? Und wer jetzt auch von dir begeistert ist, wie können die Hörer mit dir in Kontakt treten?
Also man kann mir immer eine E-Mail schreiben, info@wiebke-hus.de. Man kann natürlich auch, ich mache dieses Jahr 100 Auftritte in Podcasts live und so. Da kann man natürlich auch jederzeit gerne hinkommen und sagen, okay, Wiebke, ich möchte dich mal live treffen. Zum Beispiel im Mai sind wir in München, im Mai bin ich bei Freiburg. Na, also ich bin viel unterwegs. Und natürlich kann man auch immer über die Internetseite mich finden. Und der erste Schritt ist wirklich, finde ich immer, wenn man sowas vorhat, lernt das Handwerk. Das Handwerk zu lernen braucht 2, 3 Monate Zeit. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe jetzt eine Keynote oder ich möchte irgendwas machen, soll man einfach 2, 3 Monate vorher rechtzeitig kommen, weil in der Zeit baut man sozusagen das Fundament und dann kann man den Rest obendrauf setzen.
Vielen lieben Dank, Wiebke. Das war die aktuelle Folge von Macher, Denker, Lenker. Und ich danke dir, liebe Wiebke, für die inspirierenden Einblicke in die Welt von Stimme, Präsenz und Wirkung. Und ich glaube, viele haben heute gelernt, dass gutes Sprechen und Auftreten keine Frage des Talents, sondern des Trainings ist. Und dass es keine Abkürzung gibt, außer üben, üben, üben. Euch, die ihr heute zugehört habt, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Abo da oder teilt den Podcast mit jemandem, der genau das hören sollte. Ich freue mich, euch bei der nächsten Folge Macher, Denker, Lenker wieder zu begrüßen. Bis dahin, bleibt laut, bleibt souverän und überzeugt mit eurer Stimme.